Herzlich willkommen bei Ratio. In unserer 13-teiligen Sendereihe Der Mensch als Weg zu Gott haben wir uns in den vergangenen Wochen hauptsächlich Gedanken über den Menschen, die Anthropologie, gemacht. Da ging es um die Schuld, um die Wahrheit, um die Freiheit, um den Tod, um die Gemeinschaft. Jetzt wollen wir in den nächsten Wochen über die Religionsphilosophie uns Gedanken machen. Mein Name ist Christina Hartmann und ich freue mich, dass Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt heute wieder bei mir ist und wir miteinander sprechen können über die Gotteserfahrung. Professor Splett ist bekannt aus zahlreichen Veröffentlichungen. Ihm geht es in besonderer Weise um den Menschen und um den Menschen vor Gott. Ja, wir sprechen heute über die Gotteserfahrung. Und das ist wohl so, dass wir jetzt Gott das erste Mal beim Namen nennen.
Das stimmt, aber ungenannt war er ja eigentlich schon bisher, immer auch mit im Gespräch. Wenn ich denke, Sie hatten nachgefragt, als wir über das Gewissen, worüber wir ja noch ausführlich sprechen werden, doch schon geredet haben, über die Herausforderung, dass man gut sein soll, da tauchte die Frage auf, wo kommt das eigentlich her? Wir haben von der Schuld gesprochen und da meldete sich die Frage, gibt es eigentlich Verzeihung unter Menschen? Wie weit reicht die? Beim Tod taucht es auch noch einmal auf. Wie sieht eine Hoffnung über dieses Sterben und über diese Grenze hinaus aus? Aber es ist richtig. Ab jetzt soll es nun eigens Thema werden.
Jetzt haben Sie hinter die Gotteserfahrung, hinter das Thema ein Fragezeichen gesetzt. Jetzt frage ich mich, bezweifeln Sie, dass Gotteserfahrung überhaupt möglich ist oder ist die Frage, welcher Gott erfahren werden kann?
Ich glaube, es sind zwei Seiten desselben. Man kann sich schon fragen, gibt es eine Gotteserfahrung? Erfahrung heißt, mir begegnet etwas unmittelbar. Und die ganze Tradition hat gesagt, eigentlich, es gibt keine Erfahrung Gottes. An Gott muss man glauben oder man muss ihn beweisen. Alles, was man erfährt, was einem unmittelbar begegnet, ist hier Irdisches. Das, was in der Welt da ist. Wir erfahren einander, das geschieht und begegnet. Und wenn Menschen sagen, sie hätten eine Gotteserfahrung, dann taucht sofort die Frage auf, bildet sich hier nicht jemand etwas ein? Sind es nicht innere Dimensionen der Seele, Tiefen, die in uns selber drin sind und die man dann fälschlich vergöttlicht? Das sind schon Fragen, die auftauchen. Also, dass auf der einen Seite gesagt wird, sowas gibt es gar nicht. Kann das nur hören und muss es glauben. Andererseits ist die Neuzeit und die Gegenwart ganz stark davon bestimmt zu sagen, was ich nicht selber erfahre, darauf kann ich mich nicht einlassen. Erfahrung ist so etwas wie die eigentliche Sicherstellung der Währung, Begriff. So wie man bei Geld früher gesagt hat, das muss in Goldwährung liegen, in Fort Knox, oder es steckt in der Arbeitskraft einer Volkswirtschaft. So kann man sagen, was steckt denn hinter den Begriffen? So ein Begriff Gott. Wenn das nicht zurückgehen kann auf Erfahrung, wenn das etwas Ausgedachtes wäre, das kann es nicht sein. Insofern ist es schon ein Problem. Auf der anderen Seite sagen die Leute, wie sollte denn nun Gotteserfahrung aussehen? Ich habe noch keine gemacht. Ich bin keinem brennenden Dornbusch begegnet oder ich bin nicht vom Pferd gefallen durch einen Blitz, wie der heilige Paulus, als er noch ein Saulus war, auf dem Weg nach Damaskus. Oft haben mir schon Menschen gesagt, wenn mir so etwas begegnen würde, dann würde ich auch glauben. Aber so muss ich erst mal warten, bis da eine Anfrage, wie das mit der Erfahrung steht. Und ich glaube auch, dass einer der Gründe für die Reserve gegenüber dem Gottesglauben heute damit zusammenhängt, mit diesem Vorrang der Erfahrung. Dass Leute sagen, ich erfahre dort nichts, mir begegnet nichts. Oder dass sie sich dann lieber in Formen auch der neuen Religiosität hineinbegeben, wo man die Tiefe der Welt entdeckt, die Tiefe der eigenen Seele. Also eine Religionsfreundlichkeit, wie man sagt, aber mit Distanz.
Was wären jetzt genau neue Formen von Religiosität? Die Esoterik oder was?
Zum Beispiel, Nietzsche hat schon so formuliert damals, vor anderthalb Jahrhundert ist es her, dass er gesagt hat, er habe im Gespräch festgestellt, der religiöse Sinn sei im Wachsen. Während es ja erstmal in der Moderne eine starke Religionskritik gibt. Sagt Nietzsche, nein, der religiöse Sinn sei im Wachsen, aber man wolle das nicht an einem konkreten persönlichen Gott festmachen. Und diese Neuentdeckung der Tiefe der Welt in der Kunst, in der Musik, in Formen des Meditativen, der Naturbegegnung, Das suchen viele Menschen. Man muss das jetzt auf wirklich einen konkreten, lebendigen, personalen Gott zulaufen. Das begegnet mir nicht und das will ich vielleicht auch gar nicht. Das steht schon hinter diesem Fragezeichen. Ja, wie fangen wir jetzt an? Ich glaube, man sagt erst mal etwas zu dem, was mit Erfahrung gemeint ist. Ich hatte schon kurz angedeutet, Erfahrung hat damit etwas zu tun, dass mir unmittelbar etwas begegnet. Nicht ich erfahre von jemand über etwas, so verwenden wir das Wort ja auch, sondern hier heißt es, mir selber begegnet etwas. Mich selber trifft etwas oder jemand. Wie geht das? Da sagen manche Leute, ich glaube nur, was ich sehe. Andere sagen wieder, das, was ich sehe, brauche ich nicht mehr zu glauben. Was jetzt?
Sondern dann weiß ich es, wenn ich sehe?
Dann weiß ich, dann habe ich gesehen, das muss ich nicht glauben. Das ist die intensivste Form von Erfahrung. Ich sehe es und okay. Und Gott sieht man nicht. Also ist schon klar. Nun finde ich das ja etwas platt. Meine Kinder waren noch nicht in der Schule. Da wussten die schon, dass man die Liebe der Mutti nicht sehen kann und nicht wiegen kann und nicht messen kann. Also diese Geschichten, dass man da mit dem Sputnik herumfliegt und Gott nicht sieht, das fand ich immer etwas sehr naiv. Aber bringen wir doch diese beiden Leute miteinander ins Gespräch, indem wir fragen, was sieht man eigentlich, wenn man sieht? Wenn man zum Beispiel jemand in die Augen schaut, sieht man dort Gallertkugeln unter Hautlappen in einer vielfältig gefalteten Oberfläche Gesicht genannt? Oder sehe ich da nicht den anderen Menschen? Sehe ich nicht in seinen Augen seine Seele, von der man sagt, die sei unsichtbar? Ist das nur poetisches Gerede zu sagen, die Augen sind Fenster der Seele? Sind Augen wirklich erstmal Kameras? Warum ist es dann so spannend, die aufeinander einzustellen? Und dieses Spiel, weil wir doch als Kinder gespielt haben, wer hält es länger aus, wer guckt zuerst weg? Wieso können Blicke töten, verletzen, kränken, erledigen oder aufbauen? Das wäre doch alles nicht möglich, wenn das nur Kameras wären. Nein, ich möchte so sagen, ich sehe die Seele des anderen, weil sie unsichtbar ist. Wenn sie nämlich irgendwo im Körper säße und man könnte sie sehen, Descartes hat gemeint, sie sitzt vielleicht in der Zirbeldrüse, das ist so ein kleines Organ da unter dem Gehirn, dann könnte man da aufmachen und nachgucken.
Das ist jetzt erstmal ein ganz eigenwilliger Gedanke. Ich sehe in den Augen des anderen die Seele. Ich habe mich jetzt spontan gefragt, was ist mit den blinden Menschen, oder?
Die fühlen die Seele des anderen. So könnte man es nämlich genauso aufnehmen. Wenn ich dem anderen die Hand gebe, fasse ich da einen Hautsack, in dem Fleisch und Knochen drin stecken? Oder berühre ich nicht den anderen, im Guten wie im Bösen? Ich berühre seine Gegenwart, seine Seele. Also dasselbe, was ich eben versucht habe, über unsichtbar zu sagen, wäre hier zu sagen, über das Ungreifbare oder Unfühlbare. Es ist tatsächlich nur dadurch fassbar, dass es nicht da ist. Von Virchow, diesem berühmten Chirurgen, wird berichtet, er habe viele Leute seziert, habe er mal gesagt, und nie eine Seele gefunden. Ja, Kunststück. Wo soll ich beim Sezieren eine Seele finden? Jetzt weiß ich nicht, ob er verheiratet war, aber wenn, dann hoffe ich, hat doch seine Frau mal angeguckt und hat er dann in den Augen nicht deren Seele gesehen? Meint er, muss erst sezieren, um festzustellen, dass seine Frau ein beseeltes Wesen ist? Dann täte er mir aber arg leid. Also drum meine ich, mache ich eine Erfahrung gerade so, dass mir etwas begegnet und ich daran einen eigentümlichen Überschuss wahrnehme. Ich glaube, das drückt die Sprache durch dieses merkwürdige Als aus. Ich mache keine Erfahrung ohne Als. Was meine ich damit?
Ja,
mir begegnet etwas als langweilig, als neu, als interessant, als bedrohlich, als fremd, als ein alter Hut oder wie auch immer. Es kommt ein Als hinein. Wo kommt dieses Als her? Dieses Als, das trage ich dazu bei. Deswegen ist es zum Beispiel anders, wie ich erfahre, dass jemand hinter mir ins Zimmer getreten ist. Da gucke ich mich um und sehe es. Wie erfahre ich, dass jemand mir wohl will?
Also wäre das zum Beispiel, ich erfahre das Wasser, einerseits als Wasser, aber eben auch als frisch, als belebend, als vielleicht auch bedrohlich?
Das meine ich.
Wäre das diese Als-Erfahrung?
Dies meine ich mit Als. Ja. Eben der Verdurstende, für den ist Wasser was anderes als der Ertrinkende, für den Schwimmer was anderes oder Wasser als Schnee, Wasser als Eis, Wasser als Dampf. Und immer kommen diese Fülle von Assoziationen hinein. Eben Wasser hat ja was mit Leben und Tod zu tun. Alle kommen wir aus dem Wasser und man verliert sich wieder im Wasser, wie in der Erde, könnte man dasselbe sagen. Dieses Als, das Erfahrung bestimmt, das halte ich für ganz wichtig. Das heißt, Erfahrung ist nicht etwas, was völlig so von sich selbst und für sich selbst da steht, sondern die Deutung, die Interpretation, das Als gehört schon mit dazu. Und jetzt möchte ich einen philosophischen Begriff von Glauben vorschlagen. Also Glaube nicht als Vermuten, Glaube auch nicht als auf jemanden vertrauen und ihm anhangen, das ist mir schon gleich zu gefüllt. Sagen wir, Glaube ist die Gesamtdeutung von Tatsachen.
Glaube ist die Gesamtdeutung von Tatsachen.
So meine ich, also mir begegnet etwas, zum Beispiel einem anderen Menschen. Nehmen wir dieses alte schöne Volkslied da, wenn alle Brünnlein fließen, dann heißt es dann, man zwinkert mit den Äugelein und treten mit dem Fuß. Also, man zwinkert mit den Äugelein. Ja, was heißt das jetzt? Der Stendhal hat gesagt, man soll möglichst lang bei der Sprache der Augen bleiben, denn wenn es ernst wird, kann man dann immer noch sagen, es sei einem nur was reingeflogen. Also, der andere zwinkert. Soll ich das jetzt gleich als eine Liebeserklärung nehmen oder der andere tritt mich mit dem Fuß oder ich stoße jemand an und der andere denkt, das sei ernst gemeint? Vielleicht muss ich sagen, nein, entschuldigen Sie, gnädiges Fräulein, es ist nur so eng. Andererseits, wenn man jemandem das ganze Schienbein marmoriert und er merkt immer noch nichts, das ist doch auch unanständig. Also ab irgendwann muss ich die Bedeutung lesen. Natürlich kann man nicht sagen, nach 3 Fußtritten ist es Liebe, aber irgendwie kommt doch so etwas hinein. Also mir begegnen Verhaltensweisen des anderen und ich lese sie als etwas. Ich mache damit die Erfahrung, dass in dieser Offenheit zwischen einer Leichtgläubigkeit und einer Verbohrtheit des Misstrauens, wir hatten schon mal davon gesprochen, als wir über Leib geredet haben, in dieser Verbohrtheit des Misstrauens, dass ich nicht wahrhaben will, was der andere dort sagt. Wenn ich das so nehme, dann glaube ich, kann man gar nicht mehr sagen, es steht ein Glauben gegen ein Wissen oder es steht Glauben gegen Empirie oder wie immer man das formuliert, sondern es steht eigentlich immer ein Glauben gegen einen Glauben. Irgendwie interpretiert man immer. Es gibt Menschen, die haben noch niemals einen anständigen Politiker, einen ehrlichen Kaufmann, einen frommen Bischof getroffen oder sonst was, weil die niemandem seine Anständigkeit glauben.
Wenn ich jetzt jemandem gegenüber misstrauisch bin, dann bleibt mir ja die Möglichkeit, also unter Menschen natürlich eine Aussprache. Jetzt frage ich mich, wie ist das bei Gott? Gibt es da eine Aussprache oder also bislang hat er mir noch nicht gegen das Schienenbein getreten? Wie kann ich da mit Gott ein Misstrauen verlieren?
Ja. Ich glaube, dass zweierlei darauf zu antworten ist. Das Erste, wenn jemand hier beim Misstrauen bleiben will, ist er tatsächlich an diesem Punkt nicht mehr ansprechbar zunächst. Man kann niemanden zwingen zum Glauben, man kann niemanden dazu bringen. In religiöser Sprache wird man sagen, es ist die Diskretion Gottes, dass er sich nicht aufdrängt. Deswegen halte ich es für so wichtig, dass Menschen grundsätzlich ein Verhältnis der Offenheit und des Vertrauens gewinnen. Denn wer nicht Menschen vertraut, wer das dort nicht kann, warum soll der in einer so wichtigen Sache wie der Religion jetzt irgendwem vertrauen? Auch hier gilt dieser alte theologische Satz, dass die Gnade die Natur voraussetzt. Die religiöse Dimension wird unterfangen und gründet erstmal auf menschlichen Dingen. Darum haben wir ja auch so diesen Weg gegangen in unseren Gesprächen miteinander. Das ist sicher das Erste, was man sagen muss. Ein Zweites möchte ich aber auch gleich anschließen. Wenn ich nicht auf besondere Erfahrungen abhebe, und die müssen nicht sein, dann kann ich versuchen, in unseren alltäglichsten Erfahrungen, die eigentlich niemand bestreitet, in unseren alltäglichsten Erfahrungen Dimensionen aufzudecken, wo ich den anderen frage, hör mal, hast du eigentlich dieses Phänomen voll verstanden? Hast du diese Erfahrung voll begriffen, die du gemacht hast, wenn du nicht diese Dimension dazu nimmst? So ähnlich wie im Zwischenmenschlichen, dass ich sage, wenn du einen Menschen anschaust, würdest du da sagen, du hast nur eine Gesichtsoberfläche gesehen, um das noch einmal aufzunehmen? Oder musst du nicht sagen, du hast ihn gesehen? Wenn der Fuchs dem kleinen Prinzen sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Womit soll denn das Herz sehen, wenn nicht mit den Augen? Also ich muss genau diese Dimension an den Augen finden und aufdecken. Und so müssen wir das auch bei der religiösen Erfahrung machen, glaube ich, nicht bloß spezifisch religiöse Erfahrungen im Kultraum, in solchen besonderen Dingen, sondern mir läge dran, gerade auch als Religionsphilosoph und nicht als Theologe, als jemand, der die gemeinsame Sprache der Gläubigen und Ungläubigen spricht, das ist nämlich die Vernunft und die Philosophie, von dort her einen Punkt und einen Ansatz zu finden in unserer alltäglichen Erfahrung, dass ich sage, wie liest du oder wie solltest du unsere alltägliche Erfahrung lesen, um diesen Überschuss darin zu erkennen?
Das hieße, ich müsste mit offenen Augen durch die Welt laufen und erwarten, dass ich Gott erfahre in den verschiedensten Dingen.
Ich müsste es erwarten, ja, ich müsste auch ein bisschen was dazu tun, glaube ich auch. Drum halte ich so die Künstler und die Dichter für Verbündete. Denn die machen eigentlich schon darauf aufmerksam, dass die Dinge noch eine Tiefendimension haben. Wie viele Rosen hat man schon gesehen und wie oft hat man schon den Mond gesehen? Und jetzt kommt ein Dichter oder ein Maler und man sieht die Dinge wie am ersten Tag. Augustinus hat unterschieden zwischen der Abenderkenntnis und der Morgenerkenntnis. Sagt, wir Menschen haben normalerweise die Abenderkenntnis. Nichts Neues unter der Sonne, alles schon da gewesen, was soll's denn, so what? Und jetzt sagt er, gibt es, den Engeln spricht er das vor allen Dingen zu, und deswegen spricht noch Rilke von den morgenrötlichen Graten der Schöpfung in den Dioneser Elegien. Sagt, die Engel sind Wesen, für die ist alles neu wie am Schöpfungsmorgen. Und das ist das, was mich bei den Künstlern so fasziniert und bei den Dichtern. Da ist auf einmal eine Rose wie neu geschaffen. Da ist ein Mond wie ganz neu. Und wenn man dieses Gespür bekäme für die Dinge, dann könnte man das sehen. Vielleicht nehmen wir ein Beispiel. Das Licht. Keiner von uns sieht das Licht. Das Licht ist unsichtbar. Man sieht beleuchtete Dinge und man sieht Lichtquellen, Leuchtkörper. Das Licht selber sieht man nicht.
Die Sonne ist also auch ein Leuchtkörper.
Die Sonne ist ein Leuchtkörper. Und wenn man im Kino ist und man sieht so diesen Strahl des Lichtes, dann sieht man nicht das Licht, sondern man sieht die beleuchteten Stäubchen darin, die dort tanzen. Also was man sieht, ist Beleuchtetes. Und jetzt kommt es darauf an, schlägt man um, macht man diese Kehre, diese Wende, dass man vom Beleuchteten sich klar macht, das Beleuchtete gibt es ja nur, weil es Licht gibt, dass man das wahrnimmt. Das ist aber eine Tat, eine Leistung, etwas pathetisch gesagt, die der Einzelne tun muss. Man kann dabei bleiben und guckt nur das Beleuchtete an und nimmt überhaupt nicht wahr das Wunder, dass es überhaupt was zu sehen gibt. Ich finde das Licht so was toll Bescheidenes. Das geht einfach auf und zeigt nicht Sicht, sondern zeigt die Dinge im Licht. Die Sonne geht auf und dann guckt man die Dinge an und findet sich dort zurecht, anstatt sich darüber zu wundern, dass es überhaupt was zu sehen gibt.
Sie bringen uns heute richtig ins Staunen, Professor Splett, über das Licht.
Also ich meine wirklich, dass das beim Licht so wäre und jetzt bei allen Dingen. Ich finde, das Schlimmste ist Gewohnheit. Und es ist schlimm, dass wir uns an alles so gewöhnen. Zum Beispiel auch an die Zuneigung eines Menschen. Man gewöhnt sich so daran. Und es ist so wichtig, sich immer neu wieder darüber zu wundern, dass es das überhaupt gibt. Das Staunen halte ich für ganz fundamental. Ich erinnere mich an Gespräche mit Jean Cocteau. Der wurde mal gefragt, die liegen ja vor im Druck, der wurde mal gefragt, was er sich für Zuschauer für seine Filme wünscht. Und dann hat er gesagt, er wünscht sich Zuschauer, die etwas vom Kindsein bewahrt haben. Dann hat er so wie ein Kind, das sieht, dass sich das Stück Zucker in der Kaffeetasse auflöst und dass sich dann wundert, dass es in der Badewanne heil bleibt. Solche Leute wünscht er sich für seine Filme zum Anschauen. Und ich meine, etwas davon bräuchten wir, um das Wunder von Leben zu sehen, das Wunder von Dasein und dann die Dimensionen dieses Wunders des Daseins. Dass es erst einmal da ist, dass es aber gar nicht selbstverständlich ist, dass es da ist und dass sich das darin zeigt und sichtbar wird.
Das ist ja wirklich eine Staunensschule, die wir da vielleicht beginnen können. Aber wie erklären Sie sich, dass doch die meisten Menschen, dass wir in so einer Oberflächlichkeit vielleicht dahindümpeln oder uns so fühlen, dass alles so fade ist? Wenn wir doch, dann müssen wir uns ja immer wieder anstrengen zu staunen und immer wieder neu zu schauen. Das ist schon eine Riesenanstrengung.
Eine gewisse Anstrengung ist dabei. Wenn ich es natürlich jetzt so wirklich als bewusste Anstrengung machte, wäre es jetzt wieder kaputt. Manche Menschen spüren ja, dass das nötig ist. Darum gibt es heute so viele Kurse, wo man Sensitivity Training macht oder Meditation einübt. An sich geht es bei all dem darum, die Unselbstverständlichkeit des Selbstverständlichen zu entdecken. Kann man schon so sagen. Aber warum ist das normalerweise nicht da? Ich habe ebenso auf die Gewohnheit geschimpft. Es ist ja nicht ganz fair, denn auf der anderen Seite können wir nur leben, wenn viele Dinge auch gewohnt sind, wenn man die abhaken kann. Wenn ich zum Beispiel morgens schon immer eine Grundsatzentscheidung treffen muss, ob ich jetzt wirklich aufstehen soll oder nicht zum Beispiel, dann bin ich schon um 9 so erschöpft, dass das der Tag schon gelaufen ist. Also es muss gewisse Dinge geben, die sind per Gewohnheit. Das ist so und das läuft. So wie beim Autofahren muss man das Staunen des Anfängers überwunden haben. Das muss jetzt gehen, damit man nicht vor lauter Staunen darüber, dass das funktioniert, nicht mehr auf die Straße guckt. Also ich sehe schon ein, gewisse Dinge müssen gelernt sein, müssen gewusst sein, damit man wieder den Blick und das Herz frei hat für andere Dinge. Okay. Aber man sollte schon aufpassen, dass man nicht in der Gewohnheit verloren geht. Bei Hegel kann man lesen, dass eigentlich die Gewohnheit es ist, die uns tötet. Wenn das Leben ganz und gar Gewohnheit geworden ist, dann stirbt man. Wenn es nichts Neues mehr gibt, keine Zukünftigkeit mehr, wenn ich in all dem lebe, Freiheit, die so aufbricht wie ein Vulkan und dann wird das, gerinnt das und wird das fest und Basalt und wenn alles fest geworden ist, dann ist eigentlich das Leben vorbei. Das steckt schon im Staunen selber. Man hat ja gesagt, die Philosophie beginnt mit dem Staunen. Platon hat das so gesagt, es geht mit dem Staunen los, auch Aristoteles hat das so gesagt, aber beide sagen es mit einem charakteristischen Unterschied. Aristoteles sagt schon so, es geht mit dem Staunen los, weil ich nicht weiß, wie funktioniert das, wie hängt das zusammen. Aber wer es dann verstanden hat, der braucht eigentlich nicht mehr zu staunen. Das geht schon ein bisschen beim Aristoteles in das hinein, was so unsere Wissenschaftsmentalität ist. Man staunt erst einmal, aber dann hat man es verstanden und dann geht's. Diese Form kann ich natürlich nicht brauchen. Hier ist die Frage, bleibt der Mensch wach für Unerwartetes, für Neues? Und da gilt es eben zu sehen, dass das nicht spektakuläre äußere Dinge sein müssen, sondern dass es darauf ankommt, dass im Alltäglichen und im Gewöhnlichen zu entdecken, unserer normalen alltäglichen Erfahrung. Die sind nämlich nicht so selbstverständlich, wie sie uns vorkommen.
Bleiben Sie dann bei Gottes Erfahrung Fragezeichen oder würden Sie es mit einem Ausrufezeichen festlegen?
Ich würde eigentlich gern beim Fragezeichen bleiben wollen, aber jetzt unter einer anderen Bedeutung, nämlich als Anfrage an jeden Einzelnen. Willst du die Erfahrungen, die du machst, auch als Gotteserfahrung verstehen? Also zunächst mal, es begegnen einem zum Beispiel Tische und Stühle und ein Glas. Und jetzt ist schon zu bedenken, was die Marxisten uns gesagt haben. Die Marxisten haben uns gesagt, in allem und jedem begegnet man dem Menschen und seiner Arbeit. Das vergessen wir normalerweise. Den Tisch haben Menschen gemacht. Die Gläser haben Menschen gemacht in ihrer unvermehrbaren Lebenszeit. Die haben sie benutzt und verwandt darauf, natürlich um ihr Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt für ihre Familien zu verdienen. Sie haben es benutzt, ihre kostbare Zeit, und haben so etwas gemacht wie einen Tisch, wie ein Glas. Dann hat jemand das Glas hergestellt, dann hat jemand da Wasser reingefüllt. Das Wasser ist auch nicht von selbst in die Flasche gekommen, aus der es ins Glas kam. Also einem begegnet an allen Ecken und Enden der Mensch. Und da haben die Marxisten völlig recht. Wir denken, wir gehen mit Dingen um, und es überhaupt nicht wahr. Was wir anhaben, haben Menschen gemacht. Worauf wir sitzen, haben Menschen gemacht. Das Haus, das wir gebaut haben, haben Menschen gemacht. Die Statiker haben es berechnet. Wenn man sich das bewusst macht, könnte man schon hier wirklich eine neue Dimension der Dankbarkeit oder des Wohlwollens entdecken. Und ich glaube nicht, dass das jetzt bloß so erbauliches Gerede ist. Und das, was uns jetzt die Marxisten gesagt haben für den Menschen, das möchte ich jetzt als Anfrage, daher das Fragezeichen, als Anfrage weitergeben, auch an unsere Hörer. Willst du dabei stehen bleiben, die Dinge nur als die Dinge des Menschen zu sehen, sodass du in der Welt und in der Natur dem Menschen begegnet? Auch in der naturbelassenen Natur begegnet man dem Menschen, denn wer tritt sonst ein für die Naturschutzgebiete? Oder gehst du einen Schritt weiter und sagst, ich begegne nicht bloß dem Menschen, sondern ich begegne in der Natur auch dem, auf den die Natur zurückgeht? Ich denke, so ein berühmtes Gedicht wie vom William Blake, Tiger, Tiger, Burning Bright. Nicht? Ein Tiger mit seiner Wucht und Gewalt. Begegne ich da nur dem Menschen?
Ja, wir sind heute ins Staunen geraten, zumindest ich. Vielleicht ist das auch für Sie alle ein Ansporn, nächste Woche mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Vielleicht darauf zu warten, dass Gott sich zeigt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und das nächste Mal werden wir sprechen über die Welt als Gottes Werk. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis nächste Woche hier bei EWTN. Auf Wiedersehen.